Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanager-Interessierten. Heute ist wieder das Kuriositäten-Special dran. Das dritte Kuriositäten-Special. Und ja, das letzte war ja jetzt 2 Wochen her. Und da ist einiges passiert, was ich sehr interessant und auch kurios fand. Ja, wir haben heute, wird es wahrscheinlich, gibt es 2 Themen aus der dritten Liga und dann so ein bisschen Richtung Verband, ein bisschen in die Polit auch ein bisschen in die politische Richtung. Da gab es einiges meiner Ansicht nach sehr Kurioses. Wenn wir losgehen, wenn wir starten, dann starten wir mal mit der dritten Liga und zwar mit KFC Uerdingen. Die Krefelder. Ich habe mich schon immer gefragt, was so ein Verein eigentlich wert ist, was so ein Fußballunternehmen wert ist, wie die Unternehmensbewertung ist. Schöne ist, sobald es verkauft wird, weiß man ja, wie viel der Quatsch wert ist. Und wenn ich das richtig aus den Medien entnommen habe, wurde der KFC Uerdingen für 1 € verkauft. Das heißt, ein durchschnittlicher Drittligist ist 1 € wert. Denkt mal drüber nach, liebe Investoren, wie viel ihr da reinpumpt und wie sich das dann rentieren soll, wenn ihr da kein Geschäftsmodell hintersetzt. Und ein Geschäftsmodell ist nicht, wir bilden jetzt mal schnell junge Spieler aus. Das funktioniert einfach nicht so leicht. Auch wenn ihr euch 10 Jahre Zeit lasst. Das kann ich euch jetzt schon sagen, das funktioniert nicht. Auf alle Fälle, wenn ich mir jetzt überlege, ein Drittliga-Verein, ein Drittliga-Unternehmen ist 1 € wert. Dann ist natürlich die Frage, was ein Zweitligist wert, was ein Erstligist wert. Das weiß ich noch nicht, aber vielleicht werde ich das auch demnächst irgendwann erfahren. So, dann habe ich ja gesagt, heute ein bisschen verbands- und politisch-technisch. Gehen wir gleich mal so. Vor 2 Wochen war das Pokalspiel, ungefähr. Also das Pokalspiel, über das dann jeder geredet hat. Alle Medien fanden das total toll. Und ich fand es auch total toll, dass die Medien darüber geredet haben. Die haben, ich meine, das Spiel natürlich Paderborn gegen Dortmund, was in der Verlängerung durch ein umstrittenes Tor entschieden wurde. Und wir können jetzt wieder darüber reden, ist die Regel gut, bla, wir haben die Grenzen des Videobeweises gesehen, das ist alles nicht kurios, es war klar, dass es Grenzen des Videobeweises gibt. Was mich aber sehr verwundert hat, ist, dass der Schiedsrichter sich nach dem Spiel nicht äußern muss. Also wir lassen hier 17-jährige Jungs, die hier, keine Ahnung, mal Party gemacht haben, sich öffentlich wirksam entschuldigen für den Scheiß, was jeder von uns gemacht hat. Und keine Ahnung, für einen Fehler muss sich da ein Jugendlicher, ein 17-Jähriger entschuldigen und der ganze Verein tut so, als wäre Weltuntergangsstimmung. Und ein bescheuerter Schiedsrichter braucht sich nicht mal nach so einem schwierigen Spiel hinstellen und sagen: Leute, ich weiß, es war wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung meiner Karriere. Der Videobeweis konnte mir nicht helfen. Ich musste auf meine Wahrnehmung vertrauen. Und es tut mir leid, dass das so eine Entscheidung war. Aber ich habe mein Bestes gegeben und dann würde jeder sagen: Gut, danke. So war es ziemlich absurd. Vor allem wurde es dann richtig absurd, nachdem Steffen Baumgart sich dahingestellt hat, im Interview natürlich auf das Tor angesprochen wurde, dazu sich dann geäußert hat, das, was die Medien auch wollten. Und dann wird da gesagt, dann sagt der DFB: Nee, das geht so nicht, wir mahnen jetzt mal den Steffen Baumgart ab. Er kriegt jetzt keine Strafe, also wir sind ja schon noch ein bisschen menschlich. Aber natürlich, so kann er sich natürlich nicht verhalten. Und das ist halt Bullshit. Versetzt euch mal in die Situation rein. Ihr habt 2 Millionen € verloren wegen so einem Ding. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, das ist eine Frechheit und das ist respektlos. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der DFB sich auf das Thema Respekt gestürzt und hat gesagt, ja, aufgrund der Äußerung, dass es respektlos war. Also aufgrund des Wortes respektlos war das dann nicht die angemessene Sprache. Also ich bin ziemlich sicher, es gibt wenige, die ähnlich gut in der Situation kommunizieren wie Steffen Baumgart. Ja, er hat es klar gemacht. Er hat es klar angesprochen, aber er hat sehr, sehr, sehr gut angesprochen. Er hat niemanden angegriffen. Und das in dieser Situation, vor allem mit der Vorgeschichte, dass der Schiedsrichter während des Spiels aber noch Steffen Baumgart darüber informieren muss, dass es so kompliziert sei, die Entscheidung zu treffen, das finde ich sehr, sehr kurios und sich hinterher nicht hinstellt. Also ganz ehrlich, da erwarte ich mehr vom DFB. Aber naja, ich habe ja schon ein paar Videos gemacht zum DFB. Ich erwarte halt ein bisschen mehr von denen. Ich glaube aber nicht, dass es so weit kommt. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Da erwarte ich auch ein bisschen mehr vom DFB. Und zwar Dominik Drexler. Erster FC Köln, Spieler. Die hatten vergangenes Wochenende, also naja, nicht das letzte Wochenende, sondern das davor, hatten die das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Und dann ist es ja nun mal gang und gäbe, beziehungsweise die Fans finden das Spiel natürlich geil und wollen ihre Mannschaft unterstützen, was ja auch alles okay ist. Aber mittlerweile ist es ja so normal, dass die Fans dann Pyrotechnik benutzen. So, wenn sie eine Flagge dingsten, da wird keiner drauf kommen, irgendwas zu sagen. Und irgendwie ein bisschen Stadionatmosphäre auf die Straße bringen, finden wir ja alle gut. Aber Pyro, nein. Man hat übrigens, dann ist folgende Situation passiert: Die Spieler fanden das zum Teil anscheinend geil und haben das gefilmt und auch online gestellt. Also, ich glaube, es waren sogar Livestreams. Und das Problem war, dass sie halt das mit Ton gemacht haben und Dominik Drexler dann die Fans, die Hooligans, die, ich weiß nicht, wie man sie nennen möchte, die Vollidioten oder eben die Spacken, so wie es Dominik Drexler gesagt hat, die Spacken, also beschimpft. Ich finde, also wenn das die Kunden des FC Köln sind, sorry, das ist so billig. Also von denen, da muss ich Uli Hoeneß zitieren, von denen will ich doch gar kein Geld. Naja. Hat er gemacht und da sehen wir den Unterschied zwischen Uli Hoeneß und Horst Held. Horst Held hat sich dann vor die Medien gestellt, hat gesagt, ja, lief nicht optimal und Dominik Drexler kriegt da natürlich eine Strafe für. So, jetzt sind das die Kunden des FC Köln. Da kann man das natürlich verstehen, dass der Vorstand dann sagt, ja, wir wollen natürlich, dass unsere Mitarbeiter sich unseren Kunden gegenüber nett verhalten. Alles soweit gut und richtig. Aber DFB. Ihr erzählt uns seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass Pyrotechnik scheiße ist. So, dass Pyrotechnik nicht ins Stadion gehört. Und jetzt auf einem Event, ja, ich weiß, es war noch nicht im Stadion, aber es war ein Event, es war in der Vorbereitung auf ein Event DFB, DFL. Da muss dann auch der DFB die Verantwortung für übernehmen. Zumindestens muss sich der DFB da positionieren und sagen, das geht überhaupt nicht, dass Dominik Drexler da eine Strafe bekommt. Und dafür, dass er eine Strafe bekommt, muss der FC Köln eine Strafe bekommen, weil es kann nicht sein, dass wir dagegen kämpfen und das dann da aber legitimieren und sagen, ja, für die öffentliche Straße haben wir keine Handhabe. Es geht genau darum, immer wieder. Dann lassen wir die Fans wieder machen, und dann wundern wir uns, dass es irgendwie eskaliert. Also, DFB, ihr müsst klare Kante zeigen. Das geht einfach nicht. Und ja, aber DFB hat natürlich lieber nichts gesagt und lieber wieder mit Inaktivität brilliert, geglänzt. Ich finde es richtig, richtig scheiße. Aber vielleicht bin ich auch der Einzige, der keine Pyrotechnik im Fußball haben will. Für mich gehört das einfach nicht dazu. Der DFB hält sich ja gerne bedeckt, haben wir auch in der dritten Liga gesehen. Hauptsache, alles ist gut. Nee, wir wollen nichts kritisieren. Nee, wir sind der DFB, wir dürfen nichts kritisieren. Wir dürfen keine Rahmenbedingungen schaffen. Ist zwar unsere Aufgabe, aber nee, das mögen wir nicht. Also ist eine Lachnummer. Und jetzt, wenn es der DFB nur wäre, dann wäre es ja witzig. Aber jetzt kommt das Ganze mit den Reisen auf. Bayern fliegt nach Katar, wo ich jetzt gelesen habe. Karl Lauterbach hat gesagt, dass es da nicht irgendwie keine klaren Corona-Bedingungen gibt. Das heißt, heute Abend spielt, wenn ich es richtig, spielt Bayern gegen Bielefeld, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bielefeld muss einfach davon ausgehen, dass Bayern gesund ist. Wenn Bayern halt krank ist, infizieren sich halt die Bielefeld-Spieler und die müssen sich dann der Gefahr aussetzen, weil der DFB nicht in der Lage ist, weil die DFL nicht in der Lage ist, weil die Bundesregierung nicht in der Lage ist, klare Rahmenbedingungen zu geben und da sagen auch mal, ey, das geht nicht. Aber die Bayern sind ja nicht die Einzigen. Wir haben ja auch noch unsere international Spielenden in der Champions League und in der Euro League. Aber gehen wir mal nur auf die Champions League Mannschaften ein. RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach. Heimspiele in Budapest, weil englische Mannschaften kommen. Das heißt Folgendes: Sie fliegen hin, sie haben Kontakt zu Engländern, was man jetzt vermeiden soll, weil man nicht sicher sein kann, dass die nicht eventuell die Mutation haben. Das heißt, das Risiko, dass sie diese Mutation nach Deutschland bringen, ist nachweislich da und vorhanden. Es ist nicht größer, wenn Liverpool und City einfach in Deutschland die Heimspiele austragen, weil ob jetzt Liverpool und City das direkt nach Deutschland bringen oder ob sie es über die beiden deutschen Clubs nach Deutschland bringen, ist im Prinzip egal, es kommt so oder so nach Deutschland. Aber da hat die Bundesregierung ja gesagt, ja, nee, Einreise gewähren wir nicht. Dann die UEFA auch komplett hohl, da achtet überhaupt keiner mehr auf die Gesundheit der Spieler, mit dem, ja, nö, dann müsst ihr ein Ausweichstadion anbieten, sonst gibt es halt Punktabzug. Oder sonst habt ihr das Spiel halt kampflos verloren und die Einnahmen könnt ihr euch dann sowieso abschminken und so weiter. Da hängt ja ein bisschen mehr dran. Und also ich finde, das geht überhaupt nicht. Dass die UEFA so einen Scheiß macht, wissen wir. Dass die DFL, der DFB nicht reagieren, wissen wir mittlerweile auch. Aber dass die Bundesregierung nicht sagt, ey Leute, dann aber auch 5 Tage Quarantäne ohne Test, weil erst nach 5 Tagen wissen wir das doch zu 100%. Und wenn wir uns das durchrechnen, Dienstag spielen sie, Dienstag oder Mittwoch spielen sie, dann könnten sie krank werden. Am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das Wochenende drauf dürfen die, können die nicht spielen. Das ist nicht, da fehlt voll die Verantwortung. Wer übernimmt da die Verantwortung? Ich kann das den Vereinen nicht anlasten. Ich kann es der Bundesregierung anlasten. Ich kann es den Verbänden nicht anlasten. Also nicht anlasten, weil was sollen die Verbände machen? Wir haben auch gerade gesehen, dass die inaktiv sind, dass sie nicht agieren wollen. Also Kuriosität, das ist nur noch absurd, was da läuft. Meine Meinung. Aber abschließend wollen wir mit einer schönen, oder es ist keine schöne Kuriosität, aber wir haben jetzt nochmal wieder mit dem Drittligisten, wollen wir nochmal mit einer etwas harmloseren, was die Gesundheit angeht, Kuriosität abschließen. Und zwar Türkgücü München. Geiler Verein. Richtig. Also ich habe den richtig ins Herz geschlossen und so. Okay, Spaß beiseite. Wie billig ist das denn? Einen Trainer entlassen, nur weil der Verein nicht peinlich genug ist. Also, um das jetzt nochmal kurz aufzuarbeiten. So. Der Türkgücü München ist diese Saison aufgestiegen und hat zum Aufstieg dann den Trainer Alexander Schmidt eingestellt, damit der dann theoretisch eigentlich einzig logisches Ziel ist der Klassenerhalt gewesen. Ja, der hat dann überperformt in den ersten Spielen. Und die schnupperten plötzlich ganz dicht am Aufstieg dran. Und plötzlich meinten die, oh, wie wäre es denn mit dem Aufstieg? Ist doch ganz nett. Ja, stimmt. Man muss aber auch da ein bisschen Rahmenbedingungen haben, um in der zweiten Liga auch mitspielen zu dürfen. Und das haben sie nicht. Sie haben kein NLZ, sie haben kein eigenes Stadion. Denen fehlt einfach infrastrukturell komplett die Grundlage, um zweite Liga zu spielen. Aber jetzt ist es ja so, dass sie jetzt 5 Punkte hinter dem Relegationsplatz, also zum Zeitpunkt der Entlassung, waren sie 5 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Und das ist natürlich peinlich. Also das kann man sich natürlich nicht erlauben. Relegationsplatz zum Aufstieg. Und 8 Punkte, glaube ich, waren es zum Abstieg. Also die waren auch echt, also Man muss natürlich da durchmarschieren, ohne dass man es dann darf. Ich habe schon aus Spaß im Januar irgendwann gesagt zu einem Kollegen, wäre witzig, wenn sie aufsteigen, weil dann haben wir 2 Jahre in Folge einen Münchner Verein, der einfach nicht in die zweite Liga hoch darf. Zumindest was die Statuten angeht, man weiß ja nicht, was der DFB dann tut. So, jetzt müssen wir natürlich auf die Begründung eingehen, warum der Trainer entlassen wurde. 5 Spiele, 3 Punkte, Katastrophe, kann man nicht akzeptieren, muss natürlich entlassen werden. Okay, Bullshit. Weil sie sind ja noch 8 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz gewesen und da gab es überhaupt keinen Grund um irgendwie da nervös zu werden. Aber natürlich, Nervosität ist natürlich schön und dementsprechend haben wir jetzt, dass der Trainer halt entlassen wurde. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie sich der Verein jetzt seit Dezember blamiert hat, erst die Diskussion mit dass die Stadt angeblich keinen Platz für ein weiteres NLZ bietet. Ich meine, München ist voll bebaut, wo soll denn dann auch noch Platz zu finden sein? Das ist natürlich schwierig. Dann, also erstmal war die Stadt, dann sagt dieser komische Investor, nee, dann mache ich das nicht mehr, dann steht die Lizenz auf dem Spiel. 2 Wochen später dann, oh, die Stadt hätte gesagt, mit hier bla, ihr kriegt jetzt ein Gebiet, war natürlich Bullshit. Die Stadt hat sich dann öffentlich geäußert, hat gesagt, Leute, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Wir haben nichts davon erzählt. Und jetzt das, also es gibt in Deutschland, sage ich erstmal, wenig Investoren geführte Vereine aktuell, die man ernst nehmen kann. Also natürlich, wir haben jetzt RB Leipzig, wir haben Hoffenheim, aber das sind ja ganz andere Konstrukte und die haben es ja ganz anders aufgebaut. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, einen armenischen Investor haben wir jetzt in der dritten Liga, diesen Stadt Ponomarev oder wie der auch immer heißt. Und wir haben jetzt halt immer noch den Türkgücü-Investor da. Und also ich habe das Gefühl, dass auch Kaiserslautern mit ihrer Investorgruppe nicht richtig klarkommt. Also ich sehe da sehr viel Potenzial, da mal zu überlegen, das ganze Konzept zu überdenken, sowohl von den Fußballunternehmen als auch von den Investoren. So habe ich hatte bis jetzt, glaube ich, jedes Mal die Möglichkeit, Zygurici oder Öding zu nehmen für die Kuriositäten-Specials. Das wird auch weiterhin so sein und ich freue mich drauf. Und dann ja, habe ich immerhin immer was zu erzählen, aber es ist halt auch irgendwie langweilig. Da gucke ich dann mal, ob ich da vielleicht noch ein paar andere spannende Themen finde, außer ersten oder zweiten Liga, nach zweiten Liga. Ja. Die hatte ich ja noch gar nicht, glaube ich. Ne? Da muss ich mal genauer hingucken, glaube ich. Naja, okay, das war es jetzt erstmal für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mich würde natürlich interessieren, wie seht ihr das? Wie viel ist ein durchschnittlicher Drittliga-Club wert? Also was für einen Unternehmenswert hat er? Und was mich auch interessieren würde, ob ihr auch so genervt seid vom DFB. Und das mal nicht aufgrund von irgendeinem Pyro-Quatsch oder sonst was, wie, sondern einfach von Inaktivität, keine Haltung haben und sich da irgendwie im Herauswursteln wollen, anstatt mal Rückgrat zu beweisen. In dem Zusammenhang noch eine kleine Empfehlung: den Phrasenmäher-Podcast. Da war jetzt Felix Magath und ich glaube, in dem Thema sind Magath und ich uns da sehr einig. Naja, das war's dann jetzt wirklich auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ich freue mich, wenn ihr dann am Mittwoch wieder einschaltet. So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs, der ist jetzt verfügbar. Scrollt mal runter in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ihr findet sowohl direkt beim Produkt alle Informationen, als auch auf der Website. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an, schreibt mir und ein paar wichtige Informationen gibt es dann auch schon, gibt es auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den Online-Kurs.